Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kultur und Wort, dem Kunstpodcast aus dem Norden. Mein Name ist Bettina Winkler-Marxen, ich bin Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturredakteurin, Galeristin und ich betreibe diesen Podcast, um dich mitzunehmen bei meinen Begegnungen in Norddeutschlands Kreativszene. In diesem Interview spreche ich mit Till Wabers und Lars Möller, zwei Maler Norddeutschlands, die beide zur Wahlgruppe der norddeutschen Realisten gehören. Sie bringen Wiedererkennbares auf Leinwand oder Papier. Landschaft entsteht gerne plein air, also vor Ort. Stillleben sind genauso dabei, auf denen Vasen, Früchte und Florales auf einem Tisch mit Tuch kunstvoll drapiert sind. Till Wabers wurde 1962 in Bremen geboren, Lars Möller 1968 in Hamburg. Alles Weitere kommt im Interview. Spannenderweise sind die beiden dann noch höchst unterschiedlich. Du wirst es hören, Tills Stimme habe ich zudem auch ein wenig lauter gemacht, damit du ihn besser verstehst. Es sind auch wieder natürlich ein paar Nebengeräusche dabei. Unsere Gläser mit kleinen Glasanhängern klingeln beim Abstellen leise. Davon lässt du dich aber hoffentlich auch diesmal nicht ablenken. So, nun aber ran an die Kunst von Till Wabers und Lars Möller. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Galerie 11, es ist wieder soweit, wir haben eine neue Ausstellung. Die Ausstellung heißt, achso, genau, das ist hier dein Drink, mein Lieber. Die Ausstellung heißt Nature Vivante, habe ich mir jetzt ausgedacht. Also ich weiß nicht, ob einer des Französischen mächtig ist. Also Nature Morte ist das Stillleben auf Französisch und eine tote Natur, habe ich gedacht, das ist irgendwie blöd. Und ist ja eher lebendig, was hier auf den Bildern passiert. Die Bilder stammen von Till Wabers und Lars Möller. Welch ein Wetter. Ich meine, im Moment ist es ein bisschen bedeckt, aber so gestern, vorgestern, morgen, wie gemacht für Spaziergänge in der Natur oder am Strand. Viel frische Luft mit Blick aufs Wasser und herrliches Licht. Ob in der Landschaft oder zu Hause auf dem Blumenarrangement auf dem Tisch. Sowas finden Sie aber auch jetzt hier. Konzentriert auf den Bildern. Dank der beiden Maler, die neben mir stehen, können Sie bis Ende Juni eben auch Landschaft, Stillleben, konzentrierte Natur hier in der Galerie 11 erleben. Bevor ich jetzt in gewohntem Format ein paar Fragen stelle, die Sie hoffentlich vielleicht auch gestellt hätten, möchte ich Sie und euch bitten, einmal hier in der Galerie 11 Till Wabers und Lars Möller herzlich zu begrüßen. Herzlich willkommen! Till, ich möchte mit dir beginnen.
Ja.
Wie bist du hergekommen und wo bist du gestartet?
Ich komme jetzt aus Geltingen von Klaus Fußmann, da wohne ich gerade im Moment für ein paar Tage, weil ich da gerade male.
Das ist ja toll. Ist das das erste Mal?
Nein, ich mache das schon seit 26 Jahren, jedes Jahr. Ja. Immer im Mai, wenn der Raps blüht.
Ah, konkreter Anlass, das ist ja toll. Genau. Und nur ihr beide dann oder gibt es noch ein paar mehr? Wie kann man sich das vorstellen?
Fußmann hat ja ein Haus da oben in Gelting und das hat er schon sehr, sehr lange. Und ich war ja sein Schüler, das wissen ja, glaube ich, viele schon, die mich kennen.
Kommen wir gleich noch drauf zurück.
Und genau, und wir haben seit 99 fahre ich da immer regelmäßig hin. Und im Grunde genommen war das ja auch sozusagen der Beginn der Mitarbeit bei den, der Teilnahme an den Symposien der norddeutschen Realisten. Also im Prinzip war das das Tor nach Schleswig-Holstein für mich. Und sowas bleibt man dann, da bleibt man sich dann auch treu. Also ich bin ja auch mit Fußmann inzwischen ganz gut befreundet. Er ist auch schon ein bisschen älter und irgendwie denke ich, solange das noch geht, mache ich das auch, fahre ich dahin zum Arbeiten.
Du bist in Bremen aufgewachsen und bist dann ja zum Studieren eben zu Klaus Fußmann nach Berlin gegangen. Sollte es jetzt Berlin sein oder sollte es Klaus Fußmann sein?
Also sagen wir mal so, ursprünglich habe ich da sozusagen mehr mit dem Zufall gespielt. Ich wollte auf jeden Fall nicht in Bremen studieren und hatte mich erst in Berlin beworben und ich habe gedacht, wo ich genommen werde, da gehe ich hin. Und das war dann zuerst Berlin und dann bin ich da geblieben. Also ich muss ehrlich sagen, die Stadt mochte ich am Anfang gar nicht so besonders, aber es war dann doch eine gute Zeit und sehr inspirierend, zumindest eine Zeit lang. Und mit Fußmann, ich kannte ihn vorher schon, aber ich wusste nicht, dass ich dann doch bei ihm landen würde. So kann man das sagen.
Und wie können wir uns deine Kindheit vorstellen? Wie standen die Eltern dazu? Gibt es irgendwie eine künstlerisch tätige Person im Umfeld, die so vielleicht Vorbild oder Inspiration war?
Also ich brauche nur kurz zu sagen, meine Eltern haben sich auf der Kunstschule kennengelernt.
Ah!
Ja.
Ah, okay. Ja. Das heißt, es gab keinerlei Vorurteile bezüglich des künstlerischen Berufes. Das finde ich ja grandios. Das hat man selten. Also, da habe ich hier schon ganz andere Storys gehört.
Also, es ist Glück und es ist aber auch nicht immer Glück. Also, es hat zwei Seiten. Also, die Familie Duwe kann da bestimmt ein Lied von singen. Also, wenn alle malen in der Familie, kann auch manchmal ein bisschen schwierig sein.
Brigitta Borchert, ja auch.
Zum Beispiel, ja, genau.
Ja. Lars Möller steht hier neben mir auf der anderen Seite. Wir beide haben schon mal ein Interview geführt im August 2020. Wer dabei war, er wird sich daran erinnern, denn das war zu einer etwas speziellen Zeit. Da haben wir im Innenhof draußen gestanden. Also es war schon, aber Sie können das, ist glaube ich Episode 7 bei mir in meinem Podcast, können Sie nachhören, das erste Interview. Ich habe ihn damals auch gefragt, wie das denn so war mit dem Studieren. Also Klaus Fußmann in Berlin, hattest du erzählt, war auch bei dir auf dem Zettel, aber Berlin war ein No-Go. So. Und du hattest gesagt, an der Uni in Hamburg, das lernen sie nur Pigmentschleudern. Also schmeißen sie nur mit Farbe. Also insofern bist du gelandet an der Fachhochschule, also der heutigen HAW, bei Erhard Göttlicher.
Genau.
Was wollte ich dich fragen? Es war aber auch Quälerei, hast du erzählt, aber es war schön. Wie sind deine Erinnerungen an diese Zeit?
Ach, das war sehr nett tatsächlich, muss ich sagen. Also die an der Fachhochschule, also ich hatte Glück bei Göttlicher, mein offizieller Titel ist Diplomdesigner. Und das ist halt der Abschluss, den man da an der Fachhochschule macht. So. Und eigentlich habe ich Illustration studiert. Bei Göttlicher ist es Medienillustration, also Sterncover, Spiegelcover und sowas. Das habe ich aber nie gemacht, weil ich wollte eigentlich nur malen und er hat das relativ früh erkannt und hat mich dann ja dahingehend gefördert. Also wir haben halt bei ihm im Kurs, hatten wir halt auch oft Aktmodelle und haben dann nach den Modellen gemalt und gezeichnet und so. Und er hat dann irgendwann gesehen, oder hat mir irgendwann ein Buch von Lucien Freud in die Hand gedrückt und sagte, guck dir den mal an, der wird dir gefallen. Und da hat er völlig recht gehabt. Ich kannte den nicht und das war halt so eine Art Erweckungserlebnis. Also das war wirklich ganz fantastisch. Der hat genau das gemacht, was ich mir so vorgestellt habe. Und dann habe ich halt immer geguckt, wie macht er das, wenn der ein Modell hat und wenn er da irgendwelche Schattenpartien hat und wenn er da Lichtpartien gegensetzt und was für Farbkombinationen hat er und wie löst er das Ganze auf und was für einen Duktus hat er und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen habe ich eigentlich bei Lucien Freud studiert, aber der weiß natürlich nichts davon.
Der macht auch sehr eindringliche Porträts, also gerade die Porträts finde ich, man ist immer sofort, finde ich, ganz nah, so fast an der Nase dran. Ne? Also ganz spannende Person. Till, wir alle kennen ja auch Bilder von Klaus Fußmann und du wohnst, hattest du ja erzählt, du wohnst gerade bei ihm. Wie war er als Lehrer?
Ja, also er war derjenige von den Professoren an der Hochschule, der am meisten Studenten hatte. Weil es war so, dass man macht ja in der Hochschule so eine Grundlehre, das sind immer zwei Semester mit verschiedenen Dozenten und dann überlegt man sich, in welche Klasse man möchte. Und viele Professoren, also in Berlin war es jedenfalls so, kamen schon in diese Vorklassen immer rein und haben geguckt, wer ist denn da so, wer würde mich interessieren und so weiter. Und die haben eigentlich immer alle so gesagt, ja, mit dem möchte ich arbeiten oder mit der möchte ich arbeiten und so weiter.
Also aufgrund der Bilder oder aufgrund der Persönlichkeit jetzt?
Nee, aufgrund dessen, was man da in der Vorlehre schon sehen kann, arbeiten, genau. Und Fußmann hat das eigentlich nicht gemacht und es war dann immer so, dass dann viele Professoren gesagt haben, so, die haben dann 20 Schüler und dann sind sie voll, mehr nehmen sie nicht. Und bei Klaus war es immer so, der hat praktisch alle genommen. Also alle, die kein anderer haben wollte, so ungefähr.
Okay.
Ich wollte schon zu Fußmann. Also das war so, dass ich dann auch irgendwann überlegt habe, was ist eigentlich so realistisch, wo willst du eigentlich hin mit deiner Arbeit? Und ich habe dann bei Fußmann eigentlich schon die Vorstellung von Bildern verwirklicht gesehen, die letztendlich, mit der ich mich am meisten identifizieren konnte.
Da sind wir aber beim spannenden Thema, da wollte ich auch gerade dich befragen. Und zwar ist es ja, finde ich, immer ganz schwierig, man geht auf eine Kunsthochschule, man lernt erstmal, ich sag mal, die Technik und dann vielleicht die Meister zu kopieren. Mhm. Aber wie gelingt dann der Spagat zwischen Kopie und jetzt dem Finden des eigenen Stils? Denn das ist ja letztendlich, die Bilder, die von dir sind, die sind ja als die von dir erkennbar.
Ja.
Also wie macht das ja der Herr Fußmann jetzt zum Beispiel? Ja. Also ich finde das ganz schwierig, weil Erhard Göttlicher hatte ich im Interview, der sagte, das sollten ja alles keine kleinen Göttlicher werden.
Ganz genau. Und das wollte, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, in all der Zeit Fußmann auch nicht. Insofern war der da immer sehr entspannt. Also da saßen wirklich Leute immer in der Runde. Hier, montags hat man sich immer getroffen zur Arbeitsbesprechung. Da saßen Mitstudenten, Mitstudentinnen, die seine Malerei blöd fanden oder die irgendwelche Metallteile auf Gebilder geschraubt haben oder so. Und da war er auch ziemlich entspannt. Also er hat natürlich immer gesagt, ja, letztendlich hat er doch immer so ein bisschen gepocht auf dieses Ding mit der Malerei. Aber ich glaube, ihm war das gar nicht so gerecht, wenn dann jemand malte, so wie er. Also es ist eigentlich auch, ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass irgendjemand tatsächlich so gemalt hat wie er.
Mhm. Du auch nicht?
Nee, ich auch nicht. Ich fand das von Anfang an, merkte ich, dass das eigentlich nicht meins ist. Mhm. Also ich habe, es ist ja so, fast alle, die Kunst studieren, man muss sich vorstellen, das ist ja ein sehr elitäres Studium. Also es werden, haben sich zumindest zu meiner Zeit oft pro Semester bis zu 500 Menschen beworben dafür. Mhm. Und es sind genommen worden 25 vielleicht oder 20.
Ja. Oh.
Also das heißt, die jetzt genommen wurden, die hatten schon eine gewisse künstlerische Vita hinter sich sogar, also viele davon. Mhm. Also oder sagen wir mal, da war außergewöhnlich viel zu sehen. Ja. Und ich hatte auch schon jahrelang gezeichnet, gemalt und so weiter. Also Fußmann hat mir nie gezeigt, wie man einen Pinsel hält oder wie man einen Stift hält oder sowas. Also offen gesagt, ich war so hochnäsig damals, dass ich sowieso dachte, dass ich das besser kann. Ja, ich sag mal so, also was glaube ich wesentlich war bei ihm, was mir gefallen hat, war erstmal seine etwas entspanntere Art.
Aber es ist ja nicht nur einfach, also hat er eigentlich einfach nur malen lassen, das ist es ja nicht.
Nein, das wollte ich gerade sagen. Also es ist so, dass er schon auch mal was gesagt hat zu den Bildern und das war dann eben oft sehr sachbezogen. Also das war insofern hilfreich, dass er dann so Bemerkungen gemacht hat wie, ja, das ist farblich noch nicht richtig klar, was du da machst oder was soll das jetzt eigentlich sein, was willst du eigentlich, wo soll das hingehen und so weiter. Also er hat das eigentlich eher aus so einer, ich sag jetzt mal, auf einer objektiven Weise unterstützt. Also hat er nicht gesagt, ihr müsst jetzt, ich sag jetzt mal als Beispiel, wenn Markus Lüppertz in seine Klasse kommt, dann sagt er, heute mal eine Kreuzigung oder sowas. Ja, sowas wäre bei Fußmann niemals vorgekommen. Er hat dann eben sachliche Hinweise gegeben oder hat vielleicht mal versucht, eine Anregung zu geben. Aber also das war zu der Zeit schon ungewöhnlich, weil es gab ja auch andere Lehrer, zum Beispiel Hödecke, da kamen ja die sogenannten neuen Wilden her. Da war das also so, da ging es dann doch schon anders her in der Klasse. Ja. Also da ging es auch schon sehr ellenbogenmäßig zu und das war dann auch schon so ein bisschen so, dass manche da hingegangen sind, weil sie gehofft haben, ja, mit so einem gerade angesagten Lehrer und dann mit so vielen relativ bekannten Schülern wie Fetting oder Salome oder Middendorf oder
Elvira
so.
Bach haben wir
Elvira
ja.
Elvira Bach und so weiter, also da auch vielleicht in so eine Karriere reinzukommen gleich. Mhm.
Ja. Also ich finde gerade diese Doppelausstellung ganz spannend, da sie zwei realistische Maler zeigen nebeneinander, die aber irgendwie unterschiedlicher nicht sein können. Tills Bilder erkennen sie am Schattenfugenrahmen und alle Bilder waren ganz akkurat in Knackfolie eingepackt. Finde ich ganz interessant. Bei Lars war es und so, da haben wir die Bilder abgeholt und da hinten sind so vier kleine Wasserbilder und ich kam dann rein und sagte, hier, so in so einem Viererstapel. Also alleine der Umgang mit den Bildern ist eben doch recht unterschiedlich. Und ich danke mir natürlich für das Vertrauen, dass ich die Bilder hier hängen darf. Deine Bilder, Lars, haben auch, das passt dann auch zu diesem legeren Umgang letztendlich auch, diese oftmals so verlaufende Farbe. Und für mich ist das letztendlich ein Bruch zwischen dem Darstellen, also ergreifenden Darstellen von Natur und so einem, ich sag mal, trashigen Aspekt. Ich habe mir kein nichts Deutsches gefunden. Hältst du Schönheit nicht aus? Was treibt dich dazu, da auch so was, ja, Morbides, Unperfektes damit reinzubauen? Das ist bei Tills Bildern ja überhaupt nicht.
Naja, also letztendlich geht es ja um Spannung im Bild. Und also ich finde, es ist halt, also das Unfertige gegen das Fertige zu stellen und halt so einen Bruch da reinzubringen, finde ich, bringt halt Spannung. Und dann mache ich es auch gerne, ich mache halt auch gerne offene Flächen, also Flächen einfach nicht bearbeiten. Also deshalb kriegen die Bilder bei mir auch immer eine Imprimatur, also das heißt eine Grundanstrich sozusagen, damit ich halt, wenn ich jetzt die weiße Leinwand hätte und würde auf der weißen Leinwand malen, würde dann bestimmte Flächen nicht bemalen. Dann würden die halt einfach dadurch, dass sie weiß sind, voll rausknallen aus dem Bild. So. Und um das zu vermeiden, bilde halt eine Imprimatur und ja, dann kann ich weiß ich nicht. Das ist
dann halt, hauchst du es so raus irgendwie,
halt,
ne?
Das ergibt sich halt während beim Malen. Ne? Also ich habe dann meistens auch eine Untermalung drunter oder nicht, ja doch. Und die ist halt relativ dünn und dann läuft die Farbe da halt runter und wenn ich dann da drüber gehe mit Schlussfarbe, keine Ahnung, und ich dann halt Stellen offen lasse, dann ergibt sich halt diese Lecknasen oder so, das kommt dann so. Ich mag es aber auch ganz gerne. Also ich finde halt den Bruch spannend.
Das habe ich mir gedacht. Die Bilder von Till brauchen ihre Zeit. Es kursiert über dich, lieber Till, die Bezeichnung Alchemist. Ich weiß nicht, hast du dir das ausgedacht?
Nee,
oder
war? Nee.
Kannst du was damit anfangen? Also ist er letztendlich jemand, der sich so in Methodik, in Chemie, in Zutaten, in das Herstellen einfremelt? Ja. Nö?
Ach, also vielleicht, weil es so ein bisschen, weil manchmal dann dieses Etikett, das sogenannte Altmeisterlichen dann so verwendet wird, vielleicht hat das damit was zu tun und darunter versteht man dann ja oft auch noch so eine intensive Beschäftigung mit Pigmenten und Lasuren und so weiter und das ist eigentlich gar nicht so sehr mein Ding. Also ich würde glaube ich sagen, dass ich eher jemand bin, der sehr viel zeichnet oder also eigentlich von der Zeichnung kommt, jedenfalls ursprünglich. Und also die Bilder, die stillleben, sind ja mit Acrylfarbe gemalt. Natürlich ist das was anderes als mit Öl, wie bei Lars. Oder ich male ja teilweise auch mit Ölfarbe, aber es gibt viele Stillleben sind mit Acryl gemalt. Und das wird natürlich oft übereinander geschichtet. Also, aber Acrylfarbe trocknet ja sehr schnell. Also man legt die an, eine Fläche, meinetwegen ist ja eine relativ schnell trocknende Farbe, kann man innerhalb von wenigen Minuten wieder bearbeiten.
Mhm. Aber letztendlich benutzt du ja beide Techniken dann.
Genau, ja. Aber ich male meistens draußen mit Öl. Es ist einfach auch praktikabler, weil Ölfarbe nicht anzieht. Also wenn ich mit Acrylfarbe draußen malen würde, dann gerade bei so einem Wetter, dann hätte ich das Problem, dass nach 3 Minuten alle Pinsel alle hart sind und die Palette fest und ich müsste ständig Wasser sprühen, damit das nicht antrocknet. Also und es ist eben auch was anderes, wenn man einen Himmel anlegt mit Ölfarbe. Das hat einfach, also für mich hat die Ölfarbe da schon mehr Tiefe einfach, muss ich sagen. Also die muss ich mit Acrylfarbe mühsam erzeugen und bei den Stillleben, ja, es hat dann so ein bisschen was, kriegt so ein bisschen was Eingefrorenes manchmal, aber das finde ich auch ganz reizvoll. Also das ist ja das, was ich möchte.
Ja. Ich wollte eigentlich erst fragen, wie du zu den nordischen Realisten gekommen bist. Du hattest ja gesagt, dass das über Klaus Fußmann gegangen ist, aber ist er auch ein norddeutscher Realist? Das habe ich jetzt auf eurer aktuellen Website nicht gefunden.
Nein, ist er nicht. Also das würde er auch nicht machen. Also wir hätten ihn auch nicht eingeladen. Nee. Dafür ist er, das passt.
Eigenständig.
Würde auch nicht passen. Ja. Ich bin so dazu gekommen, weil sein Schüler Hans-Joachim Billip, der auch mit Klaus sehr verbunden war über all die Jahre, der war schon gestorben ist leider, der ja auch Mitglied unserer Gruppe war, der hatte mich dann Nikolaus Störtenbecker vorgestellt. Das war 2001 oder so, glaube ich, oder 2000. Und Da hat sich dann sofort das entsponnen, sozusagen, dass Nico dann gesagt hat, ja, dann komm doch mit und so weiter beim nächsten Mal. Und also im Prinzip war die Verbindung Fußmann, Billip, Störtenbecker. So.
Ja. Okay. Ja.
Genau.
Lars, du bist ja auch bei den norddeutschen Realisten. Du hast in diesem bereits erwähnten Interview, da Episode 7, erzählt, dass du durch Erhard Göttlicher aufmerksam gemacht worden bist. Und damals hast du von Schleswig-Holstein nur Timmendorf und Sylt gekannt.
Genau, richtig.
So.
Und St. Peter.
Und St. Peter, gut. Das hat sich hoffentlich schon gebessert.
Ja, mittlerweile kenne ich so gut wie jeden Stein. Mhm. Also, wir sind ja auch, ich weiß nicht, wie oft wir kreisförmig ums Land gefahren sind und überall gemalt haben. Also, oder nicht überall, aber so mehr oder weniger. Nee, das hat sich tatsächlich geändert.
Und du hattest erzählt, dass du eigentlich primär Akt oder nur Akt gemalt hattest und ihn mit einmal den Plein Air malen solltest.
Ja.
Und du hast eben auch gesagt, dass du das überraschend spannender findest, statt nach einer Fotovorlage wirklich dann in der Natur zu malen. Nimm uns mal mit, wenn du jetzt sagst, ich will heute Plein Air malen. Was passiert da? Du fängst an zu packen.
Genau, also in der Regel mache ich das natürlich nicht alleine, ne? Weil alleine draußen malen, finde ich irgendwie langweilig. Also ich bin da dann auf die Kollegen angewiesen. Also in der Regel mache ich das meistens bei Plein Air so. Oder wenn ich das dann unbedingt machen will, dann telefoniere ich rum und dann treffe ich mich mit irgendwelchen Kollegen und dann geht das auch.
Ja.
So, und dann wird gepackt. Leider muss man erstaunlich viel packen. Also Staffelei, Farben, Pinsel, äh, Lösungs, Lichtmittel und so weiter und so fort, die ganzen Leinwände. Ich weiß ja nicht, wie groß ich male, das heißt, ich nehme den ganzen Schwung mit. So, dann wird das alles ins Auto gepackt und dann geht's los. Also ich weiß dann ja meistens auch schon, wohin. Dann fahren wir dahin und dann muss man sich halt überlegen, statt strategisch günstigen Platz zu haben, wo man halt nicht den ganzen Tag in der Sonne steht, am optimalerweise hat man auch Schatten und wenn es irgendwie, naja, wenn es regnet, muss ich ganz ehrlich sagen, dann stehe ich auch nicht draußen, das ist mir zu scheiße.
Ob du doch immer deinen Hut aufhast oder nicht?
Das ist mir völlig Latte, ich stelle mich doch nicht im Regen draußen, ich bin bescheuert.
Das macht nur Christopher Lehmfuhl so.
Das ist einfach durchgeknallt bei Regen, ich stehe draußen zu stehen. Ja.
Schade, dass der Ölfarbe nie.
Nein, der Ölfarbe ist ja scheißegal. Aber
das ist auch schon mal was.
In der Regel ist das halt im Grunde genommen so ein Wetter, die heute ist eigentlich ideal, muss ich fairerweise sagen. Wolken am Himmel.
Die aber hin und her fliegen, also immer durch.
Also stillhalten macht das ja meistens alles nicht. Ne? Also die Sonne, das wandert ja alles, ist ja alles
im Regen,
die ganze Zeit.
Die Sonne.
Und genau, also ne, Schatten wandern und so weiter. Das muss man sich dann halt im Grunde genommen überlegen. Also ein großer Fehler ist, ich sehe ein Motiv, das sieht total gut aus und dann denke ich, das male ich jetzt, weil das ist alles so ganz toll in dem Licht und das ist ja ganz fantastisch. Bis ich fertig bin mit Aufbauen, ist das Licht schon lange vorbei. So, das heißt, ich muss mir halt im Vorfeld überlegen, wie sieht das Motiv in ungefähr 2 Stunden aus, wenn ich so weit bin, dass ich das Licht setzen kann.
2 Stunden?
Naja, so, oder 3.
Ja.
So. Und da kriegt man dann im Laufe der Jahre auch so ein bisschen Übung drin und dann, ja, dann ist das Plein Air malen tatsächlich erstaunlich gut, weil ich natürlich live viel mehr Informationen habe als auf dem Foto. Also das Foto ist ja schon auf 2 Dimensionen runtergedampft und dann ist das irgendwie auch mittlerweile, ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile könnte ich mit normalen Fotos auch gar nicht mehr arbeiten. Es geht nur noch mit Bildschirmen, wo ich die Dinger vergrößern kann. Also mit so einem Foto, ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht habe, keine Ahnung. Also,
und deine Augen noch gut sind, das haben wir eben gerade getestet.
Nee, so gut sind die Augen. Ach so. Also eine Lesebrille habe ich auch.
Ja.
Naja, und letztendlich ist das, also Plein Air gibt es halt viel mehr Informationen, die man halt ins Bild einfließen lassen kann. Ne? Also ich habe, wenn ich anfange, habe ich eine bestimmte Lichtstimmung und dann 3 Stunden später habe ich vielleicht eine ganz andere, die aber irgendwie auch schön aussieht und in Kombination ganz spannend wird. Also,
aber das ist schon
von einer...
Oh. Bitte was?
Ah, schon gut.
Geheime Zeichen hier.
Ja, klar.
Ja, das
Collage.
Denn das habe ich gerade überlegt, weil wenn du oben links das fertig bist, dann ist unten rechts ja schon wieder anders. Na gut, aber ja, das, wir
nein,
gucken uns das...
Im Grunde genommen ist es tatsächlich so, in einem so Plein-Air-Bild ist halt tatsächlich drin, sagen wir jetzt einfach mal, ich stehe da 6 Stunden und male 6 Stunden denselben Ausschnitt. So, dann fließen alle Eindrücke oder... Nicht alle, aber viele Eindrücke aus diesen 6 Stunden in diesen Ausschnitt ein. Und das kann ich halt nur tatsächlich mit einem Plein Air-Bild machen. Ich wüsste nicht, wie man es sonst machen soll. Wenn ich jetzt ein Foto mache, dann muss ich halt irgendwie, was weiß ich, jede Sekunde ein neues Foto machen oder jede Minute ein neues Foto machen. Also dass ich die Eindrücke aus 6 Stunden in dem Betrachter so vermitteln kann, dass er die in einem Moment erfassen kann. Geht eigentlich also, nur mit Plein Air Malerei.
Also ist letztendlich eine Dokumentation von einem 6-stündigen Mal-Experiment.
Eine Zeitcollage. Ein Fachsprechen von einer sogenannten Zeitcollage.
Da gibt es bestimmt einen englischen Begriff.
Die Kunstgeschichte nennt es Collage du Ton.
Ah ja, du Ton, alles klar.
Das ist der Franzose, ja.
Ah, okay. Ich würde, Till, du hattest deine Stillleben schon erwähnt, da würde ich trotzdem auch gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich finde nämlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, also seine Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebeln waren noch nie so lecker wie auf deinem Bild. Habt ihr die schon entdeckt?
Ja.
Wie ist denn bei dir ein typischer Maltag, wenn du jetzt an einem Stillleben arbeitest? Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, so, sowohl bei Lars als auch bei Till, Utensilien, bestimmte Krüge oder Vasen oder auch Eukalyptus, wie auch immer, bestimmte Zutaten, hast du ein Regal voll mit irgendwie...
Ich habe ein paar mehr Sachen als Lars, das liegt einfach daran, weil ich schon länger Stillleben male. Und ich kaufe auch immer wieder neue Sachen ein, also meistens nicht hier unbedingt in Deutschland, weil hier gibt es nicht mehr so viele Sachen. So in Mali zum Beispiel habe ich eine Zeit lang in Frankreich gekauft. Wenn ich im Urlaub war, dann bin ich in den Flohmarkt gegangen und irgendwas habe ich immer gefunden. Also am Anfang war das wirklich Flohmarkt, also auch bei mir um die Ecke beim Atelier gab es auch einen Flohmarkt. Da habe ich auch was gefunden, zum Beispiel diese blaue Flasche da auf dem Magnolienstillleben. Die hat 5 Euro gekostet, die beste Investition meines Lebens, muss ich sagen. Und Also ich habe einen großen Fundus. Trotzdem hat man natürlich immer so seine Lieblingsgegenstände. Genau, also das so musst du dir das vorstellen. Mhm. Also wenn man zu mir kommt, wird man das sehen. Das ist ein großes Aquarial, das sind sehr viele Sachen.
Das hat schon wieder irgendwie auch was, also alchemistisches ja nicht. Das ist halt wie so ein Reagenzglas ja auch. Also, ne? Also,
kann so gut. Ein bisschen aussehen wie eine Apotheke. Mhm.
Ja, ja, genau.
Ja, genau so. Ja,
genau.
Könnte sein. Ja, ja.
Ich würde gerne langsam zum Schluss kommen. Und ich finde es immer ganz spannend zu hören, was ihr zum Beispiel demnächst plant. Ich weiß, dass du jetzt ja bei Klaus Husmann bist. Worauf freust du dich dann, was dann danach kommt? Kommt da irgendwas, was du uns unbedingt erzählen musst?
Ja, wir beide treten ab nächster Woche wieder zusammen auf. Also dann malen wir nämlich in Dänemark für 2 Wochen, weil wir planen eine Show im Schifffahrtsmuseum in Flensburg gemeinsam mit Tobias Duwe. Das wird ein größtes Projekt sein, gemeinsam mit Thomas Messerschmidt. Und das heißt, wir brauchen auch ein paar Bilder für das Museum und für die Galerie. Und deswegen haben wir uns ein Haus gemietet in einer dänischen Förderseite und ein großes Haus und da werden wir sein. Tobias kommt wahrscheinlich jetzt doch noch dazu und eventuell auch noch Lars Sohn Veit kommt noch ein paar Tage dazu.
Weiß er das schon?
Weiß er noch gar nicht, Nein, aber es ist so, dass das Haus ist groß genug und genau, dann werden wir, denke ich, so die nächsten 2 Wochen oder zusammen mal gehen. Also ab dem 24. sind wir dann oben und wir machen das dann nochmal im September nochmal auf der deutschen Seite.
Ach so.
Genau, also es geht im Grunde genommen also thematisch geht es um die Route die Schifffahrtsroute oder Dampferroute zwischen Flensburg und Sonneborg. Und da geht es um die beiden Uferseiten, also deutsche und dänische Seite. Das ist das Thema.
Das heißt, die Frage an Lars kann ich mir sparen?
Eigentlich schon.
Keine Ahnung.
Ja.
Was denn?
Du bist doch auch mit dabei. Also,
Ja, wenn er das sagt. Ja, nein, ich bin auch dabei. Okay. Nein, ich bin auch dabei.
Also das ist letztendlich auch der Grund, ich wurde schon gefragt, ob es eine Finissage gibt. Es gibt leider keine Finissage, weil die beiden Herren natürlich maltechnisch unterwegs sind.
Ja.
Tja, das ist so. Also immer ich bin ja deswegen auch so froh, dass ihr alle da seid. Ich würde gerne noch mal hinweisen. Während der Ausstellung haben wir eine Lesung respektive einen Themenabend. Und zwar kommt Tanja Schlie aus Glückstadt, das ist eine Schriftstellerin aus Glückstadt. Die kommt am Sonntag, 14. Juni. Sie ist bekannt geworden mit ihrem Buch Frida Kahlo und die Farben des Lebens. Über ein Jahr Spiegel-Bestseller und übersetzt in 20 Sprachen. Also das ist schon mal eine Latte, die sie da angelegt hat. Sie kommt mit ihrem neuesten Buch, und zwar Der Blick einer Frau zur Fotografin Gerda Taro. Also einige kennen sie, aber wer sie nicht kennt, kann sie kennenlernen. Das ist letztendlich auch so ein biografischer Roman so ein bisschen. Und sie wird auch an diesem Abend ein bisschen erzählen aus dem Alltag einer Schreibenden. Die Tickets gibt es am Tresen, kosten 12 Euro. Kulturleben beleben, Leute kennenlernen, wird bestimmt nett. Am Tresen gibt es auch so ein Formular für ein Newsletter und es gibt gleich Wasser und Wein. Britta und Juliane helfen mir da beim Ausschenken. Mein Dank geht wieder an meinen Mann, meinen lieben Mann Hartwig. Er hat sich wieder eingesetzt, dass hier die Ausstellung steht. Und mein Dank geht natürlich an Till und an Lars für eure Bilder und für eure Zeit, dass ihr auch gekommen seid, um mit mir hier zu klönen. Achso, ich habe euch gar nicht gewartet, ob ihr eine Frage habt. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum?
Nee.
Scheiße. Ich war mit Bildern holen bei Lars und da suche ich mal das PC-Bild und ne? Dann eine lange Farbe. Und da war so ein Bild da an der Seite und da waren 3 Köpfe drauf.
Mit so einem scharfen Vordergrund, ne?
Ja, ja. Und das war dann, bei wem war dann ein M und ein irgendwie.
Willst du das erklären, Lars?
Ja, das war, da haben wir mit Ulf Petermann noch viel gemalt und das war so eine Joke-Geschichte. Also das Bild hat Tills Frau gemacht, Petra, und die hat die Collage gebastelt und hat die uns dann geschenkt halt mit, die drei
Supermänner-Räume auf.
Genau, die drei Supermänner-Räume auf.
Genau,
und
weil er ist ein Big M,
Mega T und Super U.
Super U, genau. Und wir haben es teilweise auch so angeredet, also in den
genau.
Garten. War schon manchmal sehr lustig.
Den drin habe ich nicht erkannt, deswegen.
Nee, das war Petermann. Der so aussieht wie so ein Angeh.
Ihr wart ja ein bisschen verkleidet und mit Helm und so, ne?
Ja, ja, irgendwie, das waren so diese, das sind so japanische Actionfilme aus den 60ern, diese Superhelden, also so ganz schräg.
Das ist ja Manga ähnlich.
Genau, genau, so, also Trash, das war tatsächlich Trash.
Da haben wir es.
Es ist Trash, ja.
Damit sage ich mal, die Ausstellung ist, oh, da gibt es noch eine Frage, Abrida.
Was ich spannend fand bei ihm zu hören, so Plan Erdmann und 6 Stunden arbeiten, da frage ich mich, wozu brauchst du die anderen Kollegen?
Was wir. Ah, zum Quatschen. Nein, zum Quatschen. Zum Ärgern und zum Reden.
Leider brauchen wir die anderen Kollegen.
Nein, das ist irgendwie, das macht mir Spaß.
So, dass jemand mal sagt, so, mach doch mal so oder so.
Naja, da gibt es halt so ein paar Sachen, die gut funktionieren, um andere, also um die Kollegen irgendwie aus dem Tritt zu bringen. Und das kann man da alles anwenden.
Das beherrscht ja ganz gut. Also,
gleich von Erfahrung, oder?
Natürlich.
Ist denn ein Symposium geplant in nächster Zeit?
Naja, das in Dänemark halt. Und dann sind wir
In Einbeck.
Das ist dann, ja, da wo das Urbock herkommt.
Das ist,
ja, okay.
Das ist weit weg von hier, Niedersachsen. Ja, richtig weit weg.
Ja, ich war auch noch nicht da, keine Ahnung, bin ganz gespannt. Ja. Also ich tippe mal, das wird wahrscheinlich so aussehen wie Zelle oder so, so fachwerkmäßig.
Ja, denke ich
mal.
Total.
Also schätze ich mal, ich weiß es nicht.
Da sind wir gespannt auf die Bilder.
Ja, wir auch.
So, ich muss jetzt was trinken, was ist mit euch? Schönen Abend noch, ihr Lieben. Ja, vielen Dank.
Das war mein Interview mit Till Wabers und Lars Möller. Ich hoffe, die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede kamen im Gespräch gut rüber. Es war interessant und lustig zugleich. Wenn du Lust bekommen hast, dir die Bilder anzusehen, kannst du das noch bis zum 28. Juni 2025 zu den regelmäßigen Öffnungszeiten der Galerie gerne tun. Tja, und ich hoffe, du begleitest mich auch in der nächsten Episode meines Kultur und Wort Podcasts, wenn es wieder heißt, ran an die Kunst. Bis dahin.